Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herzlich willkommen beim Büchermarkt. Am Mikrofon begrüßt Sie Angela Gutzeit. Derweil die gesamte Buchbranche und Autorenschaft noch damit beschäftigt ist, den Corona-bedingten Ausfall der Leipziger Buchmesse zu verkraften, richtet sich der Blick natürlich auch schon auf die Frankfurter Buchmesse, geplant vom 14. bis 18. Oktober mit dem diesjährigen Ehrengastland Kanada. Wir schauen heute im Vorfeld schon einmal auf eine spezielle Autorengruppe des nordamerikanischen Landes, auf die autochthonen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, sprich auf die Literatur der Ureinwohner Kanadas. Erweisen wir zunächst einem Dichter die Ehre, der heute vor 250 Jahren im schwäbischen Laufen das Licht der Welt erblickte und 73 Jahre später, 1843, in diesem berühmten Tübinger Turm nach jahrzehntelanger Abgeschiedenheit verstarb, Friedrich Hölderlin. Im Büchermarkt haben wir bereits ausführlich wichtige Neuerscheinungen zu Hölderlin vorgestellt, so zum Beispiel die Biografie Hölderlin, komm ins offene Freund von Rüdiger Safranski, wie auch Karl-Heinz Otts Buch Hölderlins Geister, eine Annäherung an die Rezeptionsgeschichte Hölderlins im 20. Jahrhundert. Heute schauen wir auf zwei Veröffentlichungen, die sich auf einen besonderen Aspekt konzentrieren bzw. eine spezielle Auswahl treffen. Da ist einmal das Buch Der Dichter und der Banker von Peter Michalczyk und Navid Kermanis sehr persönliche Zusammenstellung von Texten des Hymnendichters, erschienen unter dem Titel Friedrich Hölderlin, bald sind wir aber Gesang. Beide Neuerscheinungen stellt Ihnen jetzt Christian Gampert vor.
Aus kaufmännischer Sicht ist es natürlich eine gute Idee, einen der bekanntesten deutschen Intellektuellen ein Hölderlin-Lesebuch herausgeben zu lassen. Und Navid Kermani macht das für den Verlag C.H. Beck im Prinzip auch lege artis. Er bietet eine Auswahl an Gedichten, die Bekanntes und weniger Bekanntes mischt. Er bietet Auszüge aus dem Hyperion und dem Tod des Empedokles, und zwar jeweils aus mehreren Fassungen und Entwürfen. Dazu kommen Aufsätze und vor allem Hölderlins Briefe, die das ambivalente Verhältnis zur Mutter und die reichlich depressiv getönte Zuneigung zu Suzette Gontard beleuchten. Es macht wenig Sinn, an einzelnen editorischen Entscheidungen herumzumäkeln. Interessanter ist die Frage, warum Kermani überhaupt eine Beziehung zu Hölderlin unterhält. Kermani schildert im Nachwort, wie ihn anfänglich Hölderlins hoher Ton und der ständige Rekurs auf die Götter befremdete. Der Durchbruch sei dann die von Dietrich Sattler bei Strömfeld herausgegebene Frankfurter Ausgabe gewesen, weil hier aufgrund der streng chronologischen Anordnung der Schriften das Erhabene mit den Erfordernissen des Alltags konfrontiert werde, zwischen den Hymnen auch Wäschelisten und Amtsbescheide auftauchen und in den die Briefe an Suzette Gontard eingestreut sind. Das metaphysische Sehnen sei derart mit einer auch materiellen Not verwoben, dass derjenige, der sich dichtend ins Göttliche und Fremde begab, für Kermani nun auch als Person fassbar wurde. Und trotzdem ist das, was Kermani an Hölderlin fasziniert, vor allem jener Bedeutungsüberschuss, der sich eben nicht herausinterpretieren lässt, etwas, das nicht ganz von dieser Welt ist. Einerseits ist das natürlich Hölderlins Verrücktheit und Kermani spricht ganz selbstverständlich von einem Irren, andererseits aber das Religiöse.
Und mir wurde klar, dass die Götter, von denen er dauernd spricht, so real sind wie in einer Offenbarung.
Das hymnische Schwärmen, das nicht gerade Hölderlins beste Eigenschaft war und seine Lebensuntauglichkeit maßgeblich beförderte, wird bei Kermani zum Vehikel der Offenbarung. Schon in seiner Untersuchung »Gott ist schön« hatte Kermani ja den Koran, völlig jenseits von dessen Ideologie und der Realität in den islamischen Ländern, als Poesie verstanden, als deutungsoffenes Kunstwerk. Hier bei Hölderlin fallen wieder Poesie und Religion in eins. Hölderlins Stimme sei unergründlich auf überirdische Weise gefühllos und ja, schön. Für Kermani ist Hölderlin eine Art Religionsstifter, mindestens aber ein Prophet, der von himmlischen Sphären und den Göttern Griechenlands kündet. Etwas prosaischer geht der Frankfurter Autor und Kritiker Peter Michalczyk mit Hölderlin um. Sein Buch heißt »Der Dichter und der Banker« und untersucht Hölderlins Zeit in Frankfurt 1796 bis 1798. Es geht um Hölderlins Liebe zu der Bankiersgattin Suzette Gontard, in deren Haus der Dichter als Lehrer des Sohnes angestellt war, und um Hölderlins Verhältnis zu seinem Brotgeber, dem Bankier Jakob Gontard, der ihn schließlich des Feldes verwies. Michalczyk hat sich offensichtlich die einfühlende Methode von Peter Hertlings Hölderlin-Roman zum Vorbild genommen und folgt seinem Helden eng auf den Fersen. Er weiß genau, wann und wo er in Frankfurt ankam, wo er einkehrte und was er dabei dachte. Hölderlin sei in Frankfurt wegen Suzette glücklich gewesen, so Michalczyks These. Im Hause Gontard geht es aber auch um die Beziehung zwischen Liebhaber und Ehemann, das heißt um das Verhältnis von Geist und Geld. Und hier fantasiert Michalczyk zum Teil wild drauf los.
Wovon könnten Sie gesprochen haben? Gontard muss Hölderlins befremden und Interesse wahrgenommen haben, angesichts der Gespräche, die zwischen den Handelsherren geführt wurden. Er könnte auf die Idee gekommen sein, Hölderlin eine kleine Einführung zu geben.
Wohlgemerkt, über Kontakte zwischen Hölderlin und Gontard ist nichts bekannt. Bei Michalczyk aber führt der Bankier Gontard den Hauslehrer Hölderlin in die Anleihegeschäfte der Banken ein, die den verschuldeten Staaten Geld für ihre Kriege besorgten, während Hölderlin sich von Gontard offenbar zwecks Anbetung und mehr die Gattin ausleiht. Nachhilfestunden in Wirtschaftslehre für den Hofmeister mit Familienanschluss. Das ist schwülstig geschildert und bleibt reine Spekulation. Für Michalczyk aber ist Hölderlin in Frankfurt im Paradies, in der wunderbaren Welt des Geldes.
Hier in Frankfurt schien man gerade das Geld, das man bei Hölderlin zu Hause doch so sehr hütete und verbarg, neu zu erfinden. Es konnte scheinen, als sei die Anleihe die Antwort auf das alte Alchemistenproblem, wie man aus Heu Gold mache.
Ja, so könnte es scheinen. Wer aber auf Belege für Hölderlins Anleihe-Affinität besteht, dem könnte es halt nicht so scheinen. Ein vom Geld faszinierter Hölderlin ist Peter Michalczyks ureigenste Erfindung, offenbar eine späte Eingemeindung des griechischen Schwaben in die Schatten heutiger Frankfurter Bankentürme. Michalczyk schildert idyllische Szenen in den Kasseler Parkauen und in Bad Driburg, wo das ziemlich keusche Paar Hölderlin-Suzette um die eigentlich attraktivere Gontard-Erzieherin Marie Retzer erweitert wird. Grotesker Höhepunkt der erotischen Wirren ist bei Michalczyk ein Treffen Hölderlins mit Hegel, der den Begriff der Liebe dialektisch entfaltet. Und während Hölderlin in Trance Diotimas griechisches Gesicht sieht und das Lebendige spürt, möglicherweise im Unterleib, sagt er zu Hegel: »Hegel, rede mir nicht von der Liebe, rede mir einmal über Geld.« Da ist sogar Hegel sprachlos, der Leser allerdings auch. Michalczyk bietet schöne Details zur Frankfurter Stadtgeschichte und theoretische Ausflüge in die Geldtheorie. Das, was er über Hölderlin und Suzette fantasiert, ist leider sehr betulich geschrieben. Das Verhältnis zum Bankier Gontard wirkt konstruiert. Und so ist es vielleicht doch besser, Hölderlin selbst zu lesen. Man benutze eine der Gesamtausgaben oder eben Navid Karmanis Lesebuch.
Christian Gamper zu zwei neuen Veröffentlichungen im Hölderlin-Jahr. Peter Michalczyk, Der Dichter und der Banker, erschienen im Reklam Verlag, 188 Seiten, 16 Euro. Und Friedrich Hölderlin, Bald sind wir aber Gesang, eine Textauswahl von Navid Kermani, erschienen bei CH Beck, 256 Seiten, 23 Euro. Die Ureinwohner des amerikanischen Kontinents, egal welcher ethnischen Zugehörigkeit, kämpfen bis heute um Wiedergutmachung, um ihre Rechte, um Anerkennung und Selbstbestimmung angesichts ihrer leidvollen Geschichte, die geprägt war von Landraub, Ausgrenzung und von Vernichtung. 700.000 Ureinwohner Kanadas leben heute unter sozial und wirtschaftlich prekären Umständen. Und erst seit kurzem melden sich Autorinnen und Autoren zu Wort, um sich mit ihrer Geschichte und ihren Erfahrungen literarisch einzubringen, darunter viele aus dem kleinen Volk der Innu im französischsprachigen Quebec. Cornelius Wüllenkämper hat einige von ihnen wie ihre Verleger besucht.
Josephine Bacon ist die Grande Dame der autochthonen Literatur Quebecs. Die preisgekrönte Dichterin und Erzählerin war eine der ersten, die in der Sprache der Innu vom Schicksal ihres Volkes erzählte. Das Innu-Aimun ist ein Teil des autochthonen Kulturerbes, für dessen Erhalt sich Bacon als Autorin und als Aktivistin einsetzt. In ihrem Stammcafé in Montreal erzählt die rüstige alte Dame, wie sie im Alter von 5 Jahren als eines von 80.000 autochthonen Kindern von ihren Eltern getrennt und zur Zwangsassimilation in eines der staatlichen Internate verbracht wurde. Die Erfahrung der Entfremdung und die aktive Unterdrückung der autochthonen Kulturen sind Ursprung der bis heute virulenten, prekären Lebensbedingungen vieler Ureinwohner.
Aujourd'hui, ils vivent un dilemme dans leur identité.
Bis heute stecken die jungen Leute in einem Dilemma zwischen der Identität ihrer Eltern und Großeltern und dem modernen Leben in der Stadt. Auch in den Reservaten fühlen sie sich nicht wirklich zu Hause. Ich selbst habe 14 Jahre lang im Pensionat gelebt. Das kulturelle Erbe meiner Vorfahren musste ich mir selbst erarbeiten. Meine Eltern haben ja noch als Nomaden gelebt und ich wurde ebenfalls als Nomadin geboren.
Ich bin nicht dans le territoire, dans le Nutmet. Donc, on était encore des nomades.
Bis heute kehrt Josephine Bacon regelmäßig in ihre Stammesheimat 1500 Kilometer nördlich von Montreal zurück, auch um die autochthonen Sprache an die junge Generation zu vermitteln und damit die Verbindung zu den kulturellen Wurzeln ihrer Vorfahren zu stärken. In ihrer jüngsten Kurzgeschichte »Nashtash geht in die Stadt« erzählt Bacon vom Schicksal einer jungen Innu-Frau. Nashtash verlässt ihr Reservat, wo das Leben von Perspektivlosigkeit, von Alkohol und Armut geprägt ist und versucht sich in der modernen Großstadt. In einer Gruppe von Herumtreibern verdient die junge Innu zunächst ihr Geld, indem sie an Ampelkreuzungen Autoscheiben putzt und schließlich verdingt sich Nashtash als Tänzerin in einem Nachtclub. Das Schicksal von Josephine Bacons Protagonistin spiegelt die Lebensrealität vieler Innu. Josephine Bacons Geschichte von Nashtash ist eine von zahlreichen Erzählungen, die sich gegenwärtig mit der Lage der autochthonen Bewohner Quebecs auseinandersetzen. Sie handeln von den sozialen Verheerungen in den Reservaten, von den Identitätskonflikten der Innu zwischen ihrem kulturellen Erbe als Nomadenvolk und dem modernen Großstadtleben. Zugleich formulieren sie den wachsenden Widerstand gegen eine historisch geprägte Diskriminierung. Buchhändler und Literaturwissenschaftler berichten, dass das Interesse an den Geschichten der Autochthonen seit einigen Jahren rasant wächst. Mittlerweile ist die Literatur der Quebecer Ureinwohner fester Bestandteil des schulischen und akademischen Literaturkanons in Kanada.
C'est un des rares moyens d'expression qui nous reste.
Die Literatur ist eines der wenigen Ausdrucksmittel, die uns noch bleibt. So sind wir öffentlich sichtbar. Wir existieren. Ich denke, wir Autochtonen müssen sichtbar bleiben und ich trage auf meine Weise dazu bei.
Meint der Journalist und Autor Michel Jean, der sich selbst zu den assimilierten Innu zählt, aber dennoch seine Wurzeln nicht vergessen will. Bereits 2013 veröffentlichte Jean den ersten Roman über die Zwangspensionate für die kulturelle Assimilierung autochtoner Kinder, die erst 1996 abgeschafft wurden und auch danach ein Tabu blieben.
Meine Verlegerin fragte mich damals, ob das wohl eine gute Idee sei. Das war ja noch bevor die Wahrheitskommission 2016 die Untersuchung des Unrechts gegen die Autochtonen aufnahm. Die Zeit war noch nicht reif für das Thema. Die Zeiten haben sich seitdem rasant geändert. Aber wie weit das gehen wird, ist nicht sicher. Wenn es etwa um Verhandlungen über die Jagdgenehmigungen in den Regionen im Norden geht, scheint plötzlich wieder der alte Rassismus auf. Zumindest freue ich mich darüber, dass die Literatur bereits eine Öffnung des Bewusstseins bewirkt hat. Das ist die Magie der Literatur.
En attendant, moi je me réjouis de l'ouverture d'esprit. Puis tu sais, je veux dire, la littérature, c'est magique pour ça.
Unlängst hat Michel Jean den vielbeachteten Erzählband Amun, Versammlung, herausgegeben, der im Herbst 2020 auch auf Deutsch vorliegen wird. Die Aktivistin und Autorin Melissa Molen-Dupuis erzählt darin vom Memekweshu, einer Fantasiefigur der autochthonen Spiritualität.
Je veux parler de la situation des Premières Nations, mais je veux aussi qu'on conserve ces êtres vivants-là, comme les Memekweshu.
Ich erzähle von uns Autochtonen, von unseren Geistern und Fantasiefiguren. Diese Märchenfiguren sind bisher noch nicht von der großen Literatur geadelt worden, aber sie sind Teil unserer Geschichte. Wir müssen sie aufschreiben, bevor sie verschwinden. Ich bin eine autochtone Frau des 21. Jahrhunderts. Und die Legenden meiner Vorfahren sind noch immer Teil meines Bewusstseins.
Neben Melissa Molen-Dupuis ist im Sammelband Amun auch die bekannteste der jungen autochthonen Autorinnen vertreten, Naomi Fontaine. Ihr Debütroman über ihre Kindheit im Reservat machte sie mit 23 Jahren zum Shootingstar der Quebecer Literaturszene. Nach einigen Jahren in der Stadt kehrte Fontaine schließlich als Lehrerin zurück in ihr Reservat Ouahat, dort, wo der St. Lorenz-Strom in den Atlantik mündet. Über ihre Arbeit mit den Jugendlichen im Reservat schrieb sie ihren zweiten, auch auf Deutsch erscheinenden Roman Mani Kanetisch.
Dans ce livre-là, ce que je souhaite, c'est vraiment que les Inuits le lisent puis qu'ils réalisent que non, on n'est pas comme les Blancs.
Ich wünsche mir, dass auch die Inu meine Bücher lesen und dabei merken, dass wir anders sind als die Weißen. Und das ist auch gut so. Wir müssen nicht sein wie sie. Wir haben eine andere Geschichte und eine andere Kultur. Inu haben es nicht eilig. Wir sehen das Leben auch nicht als Abfolge von Aufgaben und Pflichten. Für uns verläuft das Leben nicht in Bahnen, sondern in Kreisen. Das möchte ich in meinen Büchern zeigen. Ich bin keine weiße Quebecerin. Und das ist doch gut so.
Je suis pas une blanche, je suis pas une québécoise, puis c'est très bien comme ça, tu sais, je peux pas être autre chose que ce que je suis.
So wie Josephine Bacons Gedichte erscheinen auch die Romane von Naomi Fontaine beim Pionier und geheimen Chefkoordinator der autochthone Literatur in Quebec, Rodney Saint-Éloi. 2003 gründete der gebürtige Haitianer seinen kleinen Verlag Mémoire d'Encrier, der zunächst auf die Literatur der zahlreichen Exil-Haitianer spezialisiert war. Inzwischen hat Saint-Éloi seinen Fokus auf andere Opfergruppen der Kolonisierung geweitet. Die gegenwärtige Präsenz der Inu-Literatur auf dem Buchmarkt sieht der eigenwillige Verleger wohlwollend und kritisch zugleich.
Ich weiß nicht, ob es ein Interesse gibt. Ich weiß, qu'il y a une culpabilité.
Ich weiß nicht, ob es ein echtes Interesse am Schicksal der Inu gibt. Ich weiß, dass es eine Schuld gibt und eine Geschichte, die nie erzählt wurde. Reservate waren Orte der absoluten Rechtlosigkeit. Menschen, die man in Reservate steckt, haben nicht das Recht, ihre Geschichte zu erzählen. Denn das würde ja beweisen, dass sie Teil der Menschheit sind. Bis in die 60er Jahre war für die Ureinwohner Kanadas die Einwanderungsbehörde zuständig. Man hat diese Menschen als Wilde bezeichnet.
Bis aux années 60, les Amérindiens n'étaient pas des Canadiens ni des Québécois. Et ils relevaient du ministère de l'immigration. Comment ils sont appelés, c'est des sauvages.
Vor wenigen Wochen hat Rodney Saint-Éloi das lange vergriffene Grundlagenwerk der autochthonen Literatur neu ediert. 1976 veröffentlichte die Aktivistin Anne Antan-Capesh das erste gedruckte Buch einer Ureinwohnerin, ihre bittere Anklage: Ich bin eine verdammte Wilde. Dass sich seit einigen Jahren immer mehr autochthone Autoren zu Wort melden, hat auch eine historische Dimension. Das geschriebene Wort galt vielen Inu bisher als trügerisch, denn der historische Landraub durch die Kolonisatoren basierte auf irreführenden schriftlichen Verträgen. Dieser historische Kontext verleiht der Literatur der Inu eine zusätzliche kulturgeschichtliche Bedeutung.
Cornelius Willenkemper reiste nach Quebec und traf dort Autorinnen und Autoren sowie Verleger des kanadischen Ureinwohnervolkes der Inu. Die Literaturangaben finden Sie im Internet unter Deutschlandfunk Büchermarkt. Soweit unser Büchermarktprogramm. In der kommenden Nacht ab 0.05 Uhr gibt es wieder ein Mitternachtskrimi. Hoffnung ist Gift, so das gerade erst produzierte Hörstück von Ian Levison. Da geht es um einen Taxifahrer in Dallas, der des Mordes an einer 12-Jährigen beschuldigt wird. Und morgen wird sie meine Kollegin Dina Netz zum Büchermarkt für junge Leser begrüßen. Jetzt geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell. Und nur das Beste wünscht Ihnen Angela Gutzeit.